Guten Morgen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler und ich grüße Sie herzlich zur Lebenshilfe. Wir möchten Ihnen heute ein Geburtstagskind vorstellen, nämlich das christliche Jugenddorfwerk Deutschland. Eine Zukunft bauen für Menschen mit Handicap, das ist das Anliegen des jetzt schon 60 Jahre alten Jubilars. Das Jugenddorfwerk, liebe Zuhörer, setzt sich deutschlandweit für Menschen mit Behinderung ein. Dazu zählen sie die körperlich behinderten Mitmenschen, Mitmenschen, die unter seelisch-psychischen Problemen leiden, auch Langzeitarbeitslose, Menschen, die aus irgendwelchen Gründen ausgesetzt sind und auch straffällig gewordene Menschen. All das sind Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen können und sie bekommen diese Hilfe beim christlichen Jugenddorfwerk Deutschland. Wir fragen nach, wie das Jugenddorfwerk nun genau hilft. Immerhin gibt es fast 100 verschiedene Angebote. Wir wollen wissen, wer die Helfer sind, wobei sie helfen und was das Besondere an der das besonders Christliche in den Einrichtungen des Jugenddorfwerkes ist. Wir wollen uns aber auch heute zusammen mit dem christlichen Jugenddorfwerk freuen an dem, was gelungen ist, was hier bisher geschaffen wurde. Ja, und fragen werden wir den Pressesprecher Carsten Fuchs. Er ist uns aus der Zentrale zugeschaltet. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Grüß Sie Gott.
Ja, vielen Dank. Grüß Gott an alle.
Ja, Sie sind uns jetzt zugeschaltet aus Ebersbach. Erklären Sie uns doch ganz kurz, wo liegt denn das?
Ebersbach an der Vils liegt im schönen Vilstal in der Nähe von Plochingen, circa 40 Kilometer östlich von Stuttgart.
Also zunächst möchten wir Ihnen einmal herzlich gratulieren zu Ihrem Geburtstagsfest. Ich bin mir ganz sicher, dass Ihre Einrichtung und vielen Menschen einen Sinn im Leben geben können, schon gegeben hat und dass vor allen Dingen die Menschen bei Ihnen Wertschätzung erfahren. Was ist denn für Sie, Herr Fuchs, das Besondere oder was freut Sie am meisten an diesem Geburtstag?
Erstmal ganz herzlichen Dank für die Glückwünsche. Mich freut oder uns freut am meisten, dass es eigentlich auch nach 60 Jahren immer noch im Geiste des Gründers wichtige Aufgaben gibt, die das COD erfüllen kann, dass die Arbeit in den 60 Jahren zugenommen hat und immer mehr Menschen eigentlich auch Unterstützung und Förderungsangebote wahrnehmen können.
Mhm. Sie haben ja am vergangenen Samstag in der Berliner Philharmonie mit dem COD-Orchester Ihren Doppelgeburtstag gefeiert. Erstmal, warum ein doppeltes Fest?
Das doppelte Fest ist, dass wir in diesem Jahr zum einen 60 Jahre COD feiern. Vor 60 Jahren ist das COD offiziell gegründet worden. Und in diesem Jahr wäre auch der Gründer, Pastor Arnold Dannenmann, 100 Jahre alt geworden. Und darum haben wir quasi daraus gleich ein Doppeljubiläum gemacht.
Und man kann sagen, Pastor Arnold Dannenmann, vielleicht bemerkt der ein oder andere schon, er ist ein evangelischer Pfarrer. Also Sie sind sozusagen aus evangelisch-christlichen Wurzeln entstanden. Sind Sie denn sehr bekannt in evangelischen Kreisen?
Also wir sind aus, da haben Sie recht, aus evangelischen Wurzeln entstanden, sind heute ein überkonfessionelles Sozial- und Bildungsunternehmen und haben sicherlich sowohl in der Fachöffentlichkeit als auch im kirchlichen Bereich, dort aber nicht nur im evangelischen, auch im katholischen und im freikirchlichen Bereich viele Kontaktleute, viele gute Netzwerke und haben auch dort, denke ich, einen ganz guten Namen uns erarbeiten können.
Also waren sicherlich unter Ihren Gästen Vertreter aus allen möglichen verschiedenen Einrichtungen, Parteien und sicherlich auch Konfessionen.
Ja, genau, das war so.
Erzählen Sie uns doch noch vom Fest am Samstag in Berlin.
Genau, das COD hat schon seit langen Jahren ein eigenes klassisches Orchester. Die musische Bildung gehört zu unseren Kernkompetenzen. Das ist uns ganz wichtig, weil wir Bildung und Ausbildung nicht nur immer im Bereich Schule oder im Bereich Berufsausbildung sehen, sondern wir versuchen, den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen. Und da gehört die musische Bildung ganz prägend mit dazu. Und so hat sich schon vor Jahren ein Orchester gegründet aus Teilnehmern, aus unseren Einrichtungen, aus Schülern, die unsere Schulen besuchen, von Mitarbeitenden und von Ehemaligen, die auf einem wirklich beachtlichen Niveau klassische Musik darbieten. Und einmal im Jahr haben wir ein großes Konzert in der Berliner Philharmonie. Und in diesem Jahr haben wir das Konzert genutzt, um gleich alle mit einzuladen, die das Jubiläum gemeinsam mit uns feiern wollten. Und das war quasi der Höhepunkt, in der Berliner Philharmonie dieses klassische Konzert zu genießen. Vorher gab es noch einen Empfang in der Landesvertretung Baden-Württembergs, wo unter anderem Bischof Huber und Herr Kottnick, Präsident des Diakonischen Werkes, gesprochen haben. Und das war das Forum, damit eben auch die Feierlichkeiten einen guten Rahmen haben.
Mhm. Sie sagen, dass das christliche Jugenddorfwerk Zukunft für Menschen mit Handicap baut. Aber damit meinen Sie nicht nur Menschen mit geistiger oder mit körperlicher Behinderung, sondern Fragezeichen, Ausrufungszeichen?
Wir haben ganz viele Menschen, die haben Handicaps, die sieht man nicht auf den ersten Blick. Deswegen sprechen wir auch gerne von Handicaps und nicht klassisch von Behinderungen, weil da denkt man gleich an den Menschen im Rollstuhl. Diese Menschen haben wir auch. Aber die Handicaps, die gerade junge Menschen heutzutage haben, werden immer vielfältiger. Das sind Lernschwäche, Verhaltensauffälligkeiten, gesundheitliche Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Adipositas, das heißt Dickleibigkeit. Also ganz viele Handicaps im ursprünglichen Sinne des Wortes, das heißt Beeinträchtigungen, die im Weg stehen, damit ein gelingendes Leben gut auf die Spur kommen kann. Und das CJD hat in den ganzen Jahren und Jahrzehnten immer gemerkt, dass sie sich anpassen müssen an die Handicaps der Menschen. Das heißt, so wie sich die jungen Leute ja verändern, so versuchen auch wir unsere Angebote an der Stelle immer neu auszurichten, um Menschen Zukunftschancen zu eröffnen und Brücken ins Leben zu bauen.
Und im letzten Jahr, das finde ich auch sehr bemerkenswert, also 2006 haben fast 150.000 Teilnehmer die Angebote des christlichen Jugenddorfwerkes in Anspruch genommen. Was geben Sie Ihren Teilnehmern?
Das ist eine ganz breite Palette. Das hängt natürlich immer ein Stück von demjenigen ab, der in das CJD kommt. Ich will mal einige Beispiele nennen. Das fängt an mit den ganz Kleinsten in der Gesellschaft, dass wir Kindertagesstätten haben. Das sind Kindertagesstätten, wie man sie vielleicht normal kennt, sind aber auch außergewöhnliche Kindertagesstätten, wo zum Beispiel Kinder mit Behinderungen mit hochbegabten Kindern zusammenleben und voneinander lernen. Dann geht es weiter mit Schulen an der Stelle. Das heißt, wir haben knapp 50 Schulen, die wir selber unterhalten. Das sind freie Schulen, zum Teil Regelschulen wie Gymnasien oder Realschulen, zum Teil aber auch Sonderberufsfachschulen oder Sonderschulen eben für junge Menschen mit starken Beeinträchtigungen. Und jeder, der zu uns kommt, erhält eine individuelle Förderung. Das heißt, er erhält die Chancen, die er braucht, um in seinen Möglichkeiten weiterzukommen. Wir vertreten die Meinung, dass nicht alle die gleiche Chance bekommen sollen, also nicht Chancengleichheit ist unsere Maxime, sondern dass jeder seine Chance erhält. Und die sieht bei einem hochbegabten Menschen ganz anders aus wie bei einem Mehrfachbehinderten.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Andrang auf Ihre Einrichtungen doch sehr groß ist. Wie meistern Sie diese?
Also die Wege, wie die Menschen zu uns kommen, sind ganz unterschiedlich. Also das heißt, zu Schulen kann man in dem Sinne selbst kommen, man kann sein Kind anmelden. Das ist zum Teil mit Internatsbetrieb oder auch ohne Internatsbetrieb möglich. Aber auch viele Angebote werden über Mittler quasi weitergegeben. Zum Beispiel die Agentur für Arbeit, die Förderprogramme ausschreibt, die Jugendliche dann wiederum wahrnehmen können. Oder die Jugendämter, die Sozialämter, die an der Stelle dann immer einschreiten, wenn es kritisch wird, wenn Probleme entstehen und die dann zwischen dem Betroffenen und dem CJD ja vermitteln und sagen, hier ist jemand, der braucht Hilfe und da ist eine Einrichtung, da sind Menschen, die dir helfen können und so kommen eben die unterschiedlichsten Menschen auf diesem Weg zu uns.
Dann möchte ich jetzt noch mal differenzieren. Also Sie haben ja eben von Kindertagesstätten gesprochen. Das hat sich für mich so angehört, dass es Orte gibt, wo diese Kindertagesstätten sind und wer einen Platz braucht, kommt zu Ihnen. Sind das Kindertagesstätten für Menschen, die aus besonderen Strukturen kommen?
Nicht zwangsläufig. Also wir betreiben auch ganz normale Kindertagesstätten, aber wir haben auch zum Beispiel Kindertagesstätten zusammen mit Unternehmen gegründet, die an uns die Bitte geäußert haben, doch mal zu überlegen, wie man in der Kinderbetreuung, das ist ja gerade auch ein aktuelles politisches Thema, wie man in der Kinderbetreuung flexibler werden kann. Das heißt, Eltern brauchen eben oftmals nicht zwischen, ich sage mal, 8 und 12 eine Betreuung, sondern vielleicht zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr. Und wenn das normale Kindertagesstätten nicht abdecken, dann kann eben ein freier Partner wie das CJD mit anderen Konzepten, mit anderen Möglichkeiten an der Stelle Türen und Wege öffnen, um angepasste Angebote zu bieten. Und das ist gerade im Bereich Kindertagesstätten im Moment ein sehr wachsendes Feld, weil wir eben merken, dass an der Stelle noch von öffentlicher Hand zu wenig Flexibilität da ist und wir an dieser Stelle mehr passgenaue Angebote bieten können.
Sind Ihre Kindertagesstätten und Schulen denn aber auch integrierte Einrichtungen, wo Kinder mit Behinderungen einen Platz finden? Also mit körperlichen Behinderungen und auch geistigen Behinderungen?
In ganz vielen Fällen ist das so, dass wir auch gerade Gruppen haben, wo wir die integrative Pädagogik ja versuchen auch umzusetzen und zu leben. Das heißt also auch Kinder mit Handicaps zu integrieren in Gruppen und eben nicht zu separieren an dieser Stelle. Das heißt, an ganz vielen Stellen gibt es ganz bewusst Gruppen, wo diese Kinder auch einen Platz haben.
Zukunft bauen für Menschen mit Handicap, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Wir stellen Ihnen ein Geburtstagskind vor, nämlich das christliche Jugenddorfwerk. Es hat dieses Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert. Unser Gast ist Carsten Fuchs, er ist der Pressesprecher. Herr Fuchs, wo sind denn Ihre Einrichtungen zu finden? Sind die mehr verteilt in Norddeutschland? Sind sie mehr im Westen zu finden? Oder können Sie sich inzwischen einer breiten Fächerung erfreuen?
Also man kann wirklich sagen, wir sind in ganz Deutschland vertreten. Das geht von Berchtesgaden bis auf die Insel Rügen, das geht von Wesel am Niederrhein an der holländischen Grenze bis nach Löbau an der polnischen Grenze. Das heißt, wir sind wirklich an der Stelle flächendeckend mit unseren Einrichtungen ja vertreten. Gerade auch nach dem Mauerfall haben wir 50 Einrichtungen in den neuen Bundesländern aufgebaut. Es gibt natürlich ja Regionen, da ist es etwas dichter besiedelt und in anderen ja Regionen, da sind auch klassischerweise die Einrichtungen etwas weniger. Aber wir sind in allen Bundesländern auf jeden Fall vertreten.
Herr Fuchs, gehen wir nun zu Ihren Wurzeln, nämlich zum Gründer Pfarrer Arnold Dannenmann, der in diesem Jahr ja seinen 100. Geburtstag feiern würde, beziehungsweise im Januar 2008. Was war damals vor 60 Jahren, also 1947, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, seine Motivation, das christliche Jugenddorfwerk zu gründen? Und hatte er auch gleich diesen Namen vor Augen? Was war seine Vision?
Also Arnold Dannenmann hat, nachdem er seine Schule abgeschlossen hat, Theologie und Philologie studiert und hat relativ schnell sein Herz für die Jugend entdeckt. Er hat sich an der Stelle immer eingesetzt für die Jugend, auch beim YMCA, das ist der weltweite Verband des CVJM. Und in unterschiedlichsten Funktionen hat er die Jugend in den Kirchen vertreten. Dann nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges hat er quasi direkt relativ im Anschluss des Zweiten Weltkriegs die jungen Menschen gesehen. Es gibt dort eine Geschichte auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof, wo er die zum Teil halbwaisen oder weisen jungen Leute ja gesehen hat, die dort einfach im Bahnhof, im zerbombten Bahnhof lebten. Und er hat gesagt, für diese Menschen müssen wir eine Zukunft bauen. Die brauchen eigentlich vier Dinge. Die brauchen ein Dach über den Kopf, die brauchen etwas zu essen, sie brauchen eine Zukunft, sprich eine Ausbildung, und sie brauchen das Wissen um einen Gott, einen Schöpfer, der sie geschaffen und begabt hat und der ihnen das Leben eröffnen möchte. Und dann hat er angefangen, hat gesagt, für diese jungen Menschen muss man was machen. Und er hat seine Kontakte genutzt und hat Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Ein altes Schloss in der Nähe von Stuttgart, das Schloss Kaltenstein von den Amerikanern, und konnte dort mit den ersten Jugendlichen dann das erste Jugenddorf gründen, wo die Jugendlichen zusammen mit den Erziehern leben, lernen, glauben, Das war immer als Einheit gedacht. Und am Anfang hatte er schon die Idee, dass quasi flächendeckend in Deutschland solche Einrichtungen für junge Menschen entstehen sollten. Dieses lag ihm am Herzen. Ganz am Anfang hieß es noch nicht christliches Jugenddorfwerk, sondern christliches Wohlfahrtswerk, die Jugenddörfer. Aber dann kam relativ schnell auch der heutige Name, dann auch christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, CJD.
Und wie ich eben von Ihnen gehört habe, war ihm die religiöse Bildung schon auch wichtig.
Das war immer die Grundlage. Das heißt, er hat gesagt, alle Bildungsarbeit, alle Arbeit, die mit jungen Menschen geschieht, kann nicht ohne Orientierung, ohne Wertebasis stattfinden. Sein Credo war der Satz, keiner darf verloren gehen. Und dieser Satz, der ist durchaus zweifach gemeint. Das heißt zum einen, keiner darf verloren gehen im Hinblick auf seine Begabungen, seine Zukunftschancen. Wir haben eine Verantwortung zu tragen für die Jugend. Aber keiner darf verloren gehen, war für ihn auch vor Gott gemeint. Das heißt, wir haben auch den Auftrag, jedem jungen Menschen, dem wir halt Zukunftschancen eröffnen, auch zu sagen, woran wir glauben und was uns an unserem christlichen Glauben wichtig ist.
Konnte auch dem Nachgehen, dem Glauben, konnte das gewahrt werden in all den Einrichtungen? Also gibt es regelmäßig vielleicht Andachten, Einkehrtage, würden wir katholische Christen jetzt sagen, dergleichen, also christliche Angebote?
Ja, also das hat sich durch die 60 Jahre immer durchgezogen und wurde auch immer von der Leitung an der Stelle als grundlegende Basis festgehalten und gefördert, dass eben das christliche Leben bei den Mitarbeitenden Ausdruck finden muss, damit die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen, die in unseren Einrichtungen leben, etwas von dem mitbekommen. Und das beinhaltet ganz unterschiedliche Angebote, von Gottesdiensten über Besinnungen, Andachten. Wir haben auch Einkehrtage. Wir bieten extra Seminare und Schulungen für unsere Mitarbeitenden im religionspädagogischen Bereich an, um sie auch sprachfähig zu machen, um ihnen zu helfen, wie man mit jungen Leuten heutzutage über den Glauben spricht. Für uns ist es selbstverständlich, dass vor unseren Dienstbesprechungen ja gebetet wird. Also es zieht sich schon wie ein roter Faden durch unsere Arbeit, wobei es eben so ist, wir sind kein Missionswerk. Das heißt also, für uns steht unser Auftrag schon ganz klar fest, dass wir Bildung und Ausbildung geben, aber dies eben ganz bewusst auch im Unterschied zu anderen Anbietern auf einer christlichen Wertebasis.
Jetzt interessiert uns natürlich, in welchem begnadeten Alter ist er denn gestorben, Ihr Gründerpfarrer Pfarrer Arnold Dannenmann?
Ja, also er wäre ja, wie gesagt, in diesem Jahre 100 Jahre alt geworden, 1993, am 1. März ist er gestorben, 86, dann ist er mit 86 Jahren gestorben.
Er hat ja mit 80 Jahren die Leitung sozusagen abgegeben,
ja.
Also mit 40 Jahren hat der evangelische Pfarrer Arnold Dannenmann das christliche Jugenddorfwerk gegründet, 40 Jahre lang hat er das Werk selbst geleitet. Wie hat das Werk vor 20 Jahren also diesen Wechsel gemeistert und hat er sich vielleicht auch die letzten Jahre trotzdem immer noch auch eingebracht, aber das mit Sicherheit, oder?
Ja, das hat er immer, das war sein Lebenswerk, daran hing sein Herz und insofern ja versteht sich das, dass er auch bis heute eigentlich immer noch die prägende Person für das CJD ist. Wie es auch bei anderen Werken mit ähnlicher Geschichte auch der Fall ist, ist natürlich der spannende Punkt, was passiert, wenn der charismatische Gründer dann die Leitung des Werkes abgibt. Es ist ja auch gewachsen, also als er es abgegeben hat, da hatte das CJD schon über 100 Einrichtungen, das heißt also es war schon eine große Organisation, eigentlich schon ein Unternehmen und es ist dann zum Teil über seine Söhne, die sich in die Arbeit eingebracht haben, dann in den letzten Jahren auf mehrere Schultern verteilt worden mit einem hauptamtlichen Vorstand. Und der Wechsel zu einem wirklich auch modernen Unternehmen, wie man es heute sein muss, damit man eben an der Stelle professionell auch arbeiten kann, der ist gelungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und so konnte zum einen eben noch das Erbe von Arnold Dannenmann, gerade auch sein geistliches Anliegen, durchaus mit einem professionellen Management gut verbunden werden.
Kommen wir nun auf die einzelnen Einrichtungen zu sprechen, Herr Fuchs. Es gibt ungefähr 100 verschiedene Angebote. Dementsprechend ist ja dann auch die Bandbreite Hilfsbereite. Was haben denn alle Hilfsangebote gemeinsam?
Wir haben versucht, mal eine Klammer zu finden, was eben wirklich all unseren Angeboten gemein ist. Und wir haben es auf den kurzen Begriff gebracht, dass wir Chancengeber sind. Das heißt, in all unseren Angeboten versuchen wir, den uns anvertrauten Menschen Chancen zu eröffnen. Die können ganz unterschiedlich sein, je nachdem, mit welchen Möglichkeiten eben auch ein Mensch zu uns kommt. Aber Chancen zu geben und diese Chance auch anderen quasi aufzuzeigen, damit sie wieder Lebensmut, Lebenshoffnung und überhaupt auch eine Lebenschance erhalten, das ist eigentlich das, was wir in all unseren Einrichtungen, in all unseren Angeboten umsetzen.
Sie bieten Hilfen oder wie Sie es nennen, Chancen in allen Lebenslagen. Angefangen bei Kindern bis hin zu Menschen im Erwachsenenalter. Gibt es bei Ihnen eine Altersgrenze oder gibt es bei Ihnen auch Senioreneinrichtungen?
Ja, wir haben auch Einrichtungen für Senioren. Wir haben Seniorenheime, wobei uns immer sehr wichtig ist, dass die Verbindung zur Jugend besteht. Das heißt, in unseren Einrichtungen, auch für ältere Menschen, werden wiederum junge Menschen zum Teil ausgebildet oder es gibt Verbindungen mit anderen Einrichtungen, die junge Menschen ausbilden, damit an dieser Stelle die Brücke auch immer da ist.
Nun, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie viele Menschen Sie geholfen haben, dann fällt auf, dass der größte Anteil liegt bei jungen Menschen mit Lernbehinderung, also nicht etwa bei behinderten Menschen, sondern bei jungen Menschen mit Lernbehinderung. Wie groß ist denn grundsätzlich der Anteil bei uns in Deutschland an Menschen, die unter einer Lernbehinderung leidet? Und beobachten Sie, dass Lernbehinderungen zugenommen haben in den letzten Jahren?
Ja, also die prozentuale Zahl kann ich jetzt nicht geben, weil sich da auch die Experten nicht ganz einig sind. Das ist ja auch ein schwammiger Begriff, wo Lernbehinderung anfängt und aufhört. Aber ich denke, wer in seinem Umfeld mit wachen Augen durchs Leben läuft, der wird merken, dass die jungen Menschen an vielen Stellen immer vielfältigere Problemlagen haben, dass sie sich schlechter konzentrieren können, dass die schulischen Leistungen im Prinzip bei immer mehr Jugendlichen schlechter werden, dass die Unternehmen zurückmelden, dass die Jugendlichen an vielen Stellen nicht mehr ausbildungsreif sind. Das heißt, dass ihnen die Grundlagen überhaupt fehlen. Grundlagen wie pünktlich zur Arbeit zu kommen, seine Arbeit zu Ende durchzuführen und Ähnliches. Und so merken wir, dass prozentual der Anteil der Jugendlichen, die Hilfe brauchen, die auf irgendeinem Wege eben nicht zum Ziel kommen wie andere Jugendliche, dass diese Zahl prozentual zunimmt. Das zeigen auch alle Untersuchungen. Das zeigen auch die Statistiken, die zum Beispiel aus den Jugendämtern kommen, wo eben klar ist, wo Jugendämter unterstützend eingreifen müssen. Und das wird, so wie es sich im Moment andeutet, wohl leider trotz demografischen Rückgangs trotzdem der Fall sein. Das heißt, wir haben im Moment so viele junge Menschen in unseren Einrichtungen wie noch nie zuvor, obwohl es ja eigentlich weniger junge Menschen absolut werden. Das heißt eigentlich, dass leider die Problemlagen nicht weniger werden und dadurch auch das COD noch gebraucht wird.
Doch nun liegt ja die Frage nahe, wo bleiben die Gemeinden, wo bleiben die Kommunen? Weil es gibt ja auch Schulen für lernbehinderte Menschen, die staatlich sind. Oder ist es, kann man sagen, das ist das Gleiche?
Also wir sehen uns an vielen Stellen als Partner der Kommunen. Mhm. Das heißt, wir versuchen dort einzuspringen, wo Kommunen aus irgendwelchen Gründen nicht aktiv sind, oder wir versuchen an den Stellen uns zu engagieren, wo es vielleicht auch noch keine Förderprogramme gibt. Insofern liegt uns als erstes am Herzen, dass jungen Menschen geholfen wird. Ob dies nun in einer kommunalen Einrichtung oder beim COD geschieht, ist an der Stelle erstmal zweitrangig. Viele möchten natürlich, dass den jungen Menschen in einer christlichen Einrichtung ja geholfen wird. Und das ist natürlich nochmal ein Unterschied zu Einrichtungen der öffentlichen Hand, die an der Stelle werteneutral sind und arbeiten müssen, im Gegensatz zu dem COD, die natürlich, und das zeigt sich auch im Geist der Mitarbeiter, aus einer anderen Haltung heraus und mit einem anderen Menschenbild ihre Arbeit tun. Und ich denke, das ist auf jeden Fall einer der Unterschiede, der immer wieder deutlich wird, warum Menschen auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne, dass sie an der Stelle helfen.
Mehr als 2500 Kinder haben in den CJD Christophorus-Schulen ja schon einen Schulabschluss auch gemacht. Was ist denn das Leitbild der 46 Schulen? Und sind diese Schulen identisch auch mit den Schulen für lernbehinderte Jugendliche?
Also das Spektrum der Schulen ist sehr groß. Das geht von Regelschulen, das heißt also Schulen, die dann Aufgaben übernehmen, wie sie sonst Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen in der öffentlichen Hand wahrnehmen, bis zu Schulen, die dann extra für Menschen mit Handicaps, also in einer Sonderschulform oder Sonderberufsfachschulen an der Stelle aktiv sind. Unser Gründer Arnold Dannenmann hat schon relativ früh gemerkt, dass die Bildung natürlich ganz wesentlich auch mit den Schulen zusammenhängt. Und es ist heutzutage so, dass die Schulen in privater Trägerschaft mehr Möglichkeiten haben, die Schule zu gestalten, Angebote zu setzen, auch Schulgemeinschaften aufzubauen, als eben Schulen das in staatlicher Hand tun können. Deswegen sind unsere Schulen sehr nachgefragt und sehr gut ausgelastet, weil gerade den Eltern wichtig ist, dass in der Schulzeit dann schon ja den jungen Leuten, egal ob mit oder ohne Handicap, aber eine besondere Perspektive eröffnet wird von Menschen, von Lehrern, die vielleicht ihre Arbeit auch nochmal anders sehen und anders wahrnehmen als an staatlichen Schulen.
Noch etwas Besonderes gibt es, nämlich der CJD, der fördert ja auch seit 25 Jahren hochbegabte Kinder. Und Arnold Dannenmann, also Ihr Gründer, war einer der ersten, der diesen Schulzweig für Hochbegabte ins Leben gerufen hat und auch die Notwendigkeit gesehen hat. Welche besondere Aufmerksamkeit und somit auch Chance brauchen und bekommen denn die Kinder in ihren Einrichtungen?
Vor 25 Jahren, als das CJD sich der hochbegabten Arbeit gewidmet hat, haben wir da von der Gesellschaft viel Prügel bezogen. Damals war es nicht en vogue, sich um Hochbegabte zu kümmern. Damals wurde eben Chancengleichheit ja gepredigt und dadurch sind leider viele, viele junge Menschen durchs Gitter gefallen, weil Hochbegabung nicht immer unbedingt heißt, dass alles im Leben einfacher läuft. Ganz im Gegenteil, viele Hochbegabte haben Probleme, sich zu integrieren, haben Probleme sozialer Art und Weise, sich an der Stelle überhaupt mit anderen auf gleicher Ebene zu verständigen. Und deswegen wurde schon früh im CJD gesehen, dass Hochbegabte auch Handicaps haben, die eben ganz besonders ja gefördert werden müssen. Viele Hochbegabte sind unterfordert. Das heißt, sie müssen gefordert werden, damit sie überhaupt, ich sag mal, auf Betriebstemperatur, wie wir gerne Normalbegabten an der Stelle kommen. Auf der anderen Seite brauchen sie ganz klare Hilfe und Unterstützung, um soziale Schwierigkeiten, Blockaden aufzuarbeiten. Das heißt, wir haben zahlreiche Schulen, die haben einen Hochbegabtenzweig. Dort sind extra Pädagogen angestellt, die sich um die Hochbegabten kümmern. Dort gibt es Angebote wie Japanisch oder wie Chinesisch. Also das heißt, die Schüler lernen neben ihren normalen Schulinhalten noch viele andere Dinge nebenher, damit einfach ihre Kapazitäten, die sie haben, auch ausgelastet werden und genutzt werden. Und so versucht man für sie an der Stelle auch einen Weg aufzubauen, damit sie überhaupt erstmal einen Schulabschluss schaffen. Das ist für viele Hochbegabte nicht selbstverständlich. Es ist leider immer noch so, dass Hochbegabung an vielen Stellen nicht erkannt oder nicht richtig eingeschätzt wird und deswegen Hochbegabte auf Sonderschulen landen, weil Lehrer überfordert sind. Und das ist natürlich eine ganz tragische Entwicklung und dem kann man aber vorbeugen und das versuchen wir mit 25 Jahren Erfahrung in der hochbegabten Arbeit.
Und die hochbegabten Schüler, sind es dann eher Internatsschüler?
An ganz vielen Stellen ja, weil sie natürlich einfach mehr Unterstützung und mehr Zuwendung brauchen und weil aus ganz Deutschland natürlich dann Hochbegabte kommen und die leben größtenteils in Internaten. Ja.
Und es gibt auch zwei Kindertagesstätten. Wo sind die denn?
Die Kindertagesstätten für Hochbegabte sind in Nürnberg und in Hannover und dort gibt es aber zum Teil auch Angebote, wo hochbegabte Kinder zusammen mit mehrfach behinderten Kindern in Gruppen dann ihre Zeit verbringen, und das sind ganz spannende Momente, weil beide Seiten voneinander lernen. Das heißt also, man versucht gerade durch integrative Ansätze immer wieder auch viele Defizite, zum Beispiel im sozialen Bereich, auszugleichen.
Nun kommt in mir natürlich gleich eine praktische Frage hoch. Ziehen dann die ein oder anderen Eltern um ihrem Kind die Möglichkeit zu geben, in einer Kindertagesstätte, wo Hochbegabte willkommen sind und besonders gefördert werden, um dort sich neu anzusiedeln?
Manche Eltern tun dies. Natürlich ist das aus vielen Gründen heutzutage gar nicht einfach. Und wir würden an vielen Stellen auch noch lieber an der Stelle unterstützen, tätig werden. Und das ist ein Zweig, der auf jeden Fall auch in Zukunft noch stärker, denke ich, berücksichtigt wird, weil man gerade erst in der Diagnostik auch so weit ist, dass man Hochbegabung an vielen Stellen erkennt und auch richtig diagnostiziert. Und so hoffe ich, wir sind da mit verschiedenen Partnern im Gespräch. Die Karg-Stiftung für Hochbegabte unterstützt die Arbeit da sehr intensiv, dass wir noch mehr Möglichkeiten schaffen können, dass eben Eltern vielleicht im Umfeld dann auch eine Möglichkeit finden, ihre Kinder fördern zu können.
Das heißt, nicht nur in Nürnberg und Hannover bieten Sie Hilfen an, sondern Sie bilden auch Multiplikatoren aus, Sie bilden auch Menschen aus, gerade damit auch eine gute Diagnose gestellt werden kann und auch eine Förderung in ganz Deutschland vielleicht gewährleistet kann in nächster Zukunft. Ja, bleiben wir noch kurz bei den Schulen bzw. deren Schüler. Sie unterstützen nämlich auch in besonderer Weise Schüler. Jetzt kommen wir nämlich zu einer völlig anderen Kategorie von Schülern, die nämlich eher Schüler, die wenig bis keine Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt, also auch erstmal gar keinen Ausbildungsplatz zu bekommen. Also Jugendliche, die aus irgendwelchen Gründen in den Schulen wenig gelernt haben, die vielleicht auch Ängste mitgebracht haben, wo sie sagen, ich habe Angst, ich glaube, ich schaffe das nicht, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, die vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie den Berufsstart anfangen. Welche Möglichkeiten bieten Sie diesen Jugendlichen?
Also der Übergang von der Schule in den Beruf ist immer noch eine der Sollbruchstellen für Lebenskarrieren und Lebensgeschichten heutzutage. Dies liegt unter anderem darin, dass in unserer Bildungsstruktur das ganze System darauf beruht, dass Schule ein in sich geschlossenes System ist und danach beginnt Ausbildung und danach beginnt Beruf. Es gibt jetzt zum Glück immer mehr auch Vernetzungen, aber in der Anlage der Institutionen gibt es eigentlich diese Vernetzungen nicht. Und deswegen haben wir auch das Problem, dass es in Deutschland immer noch ca. 40.000 schulmüde, schulverweigernde Kinder und Jugendliche gibt. Und wir alle wissen, ohne Ausbildung sind die Chancen heutzutage wirklich minimal, überhaupt erstmal eine Hartz-IV-Karriere abzuwenden und eine Chance zu haben, wirklich ins Leben mit beiden Beinen einzusteigen. Das COD hat an der Stelle verschiedenste Pilotprojekte entwickelt, um eben diesen Übergang von der Schule in den Beruf zu ermöglichen. Eine dieser Projekte ist in Berlin, eines dieser Projekte, wo wir vor ungefähr 2 Jahren angefangen haben mit sogenannten Praxisklassen. Das heißt, genau dieses Problem, dass vor allen Dingen Hauptschüler auch mit Migrationshintergrund zu einem hohen Prozentsatz den Schulabschluss nicht schaffen und dadurch auch keinen Ausbildungsplatz bekommen, hat uns dazu gebracht zu sagen, dass das eigentlich nur nicht sein kann. Und wir haben an der Stelle ein Projekt entwickelt, dass gerade die Schüler, die möchten und die ausgewählt werden, ihr letztes Schuljahr nicht in einem Jahr, sondern in 2 Jahren machen, nur 2 Tage in der Woche die Schule besuchen und 3 Tage unsere Werkstätten im COD. Und dort können sie zum einen sich selber erproben, können unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen, wie Malern, Holzarbeiten, Zweiradmechaniker, Medienarbeit und so weiter und so fort, können sehen, dass sie überhaupt auch Begabung haben, finden auch jemand, der ihnen Unterstützung zukommen lässt und dann quasi die Schule beenden und auch gleichzeitig schon quasi Vorberufserfahrung sammeln. Und nach 2 Jahren Modellprojekt haben wir die Zahlen der Schulabgänger auf über 80% steigern können, die also ihren Schulabschluss schaffen und damit natürlich auch gute Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und daraufhin wurde dieses Programm auch vom Senat in Berlin in die normale Förderplanung aufgenommen und wir arbeiten jetzt mit circa 17 Hauptschulen in Berlin zusammen in diesem Projekt. Und das ist ein Beispiel, wie wir versuchen, durch neue Wege immer wieder vielleicht auch individuell angepasst Wege zu bauen, damit junge Menschen gerade ihren Schulabschluss schaffen und dann auch später eine Arbeit finden und für sich selber ihr Leben meistern.
Hat denn dieses Modell auch schon Schule gemacht außerhalb von Berlin?
Also dieses Modell bis jetzt noch nicht. Wir sind jetzt mit anderen Kultusministerien im Gespräch, weil es ja Länderhoheit ist und wir versuchen dieses Projekt, weil es eben erfolgreich ist und weil es funktioniert, weil wir jetzt wirklich zeigen können, dass die Abschlüsse da sind, dass wir dieses hier Modell auch auf andere Länder übertragen.
Nur damit wir die Zahlen auch einschätzen könnten, Sie sagten, über 80% der Schüler haben nach diesem zweijährigen, also nach der zweijährigen letzten Schulklasse, also die haben 10 Klassen auf der Hauptschule gemacht, gehen also nach den 10 Jahren aber mit einem Hauptschulabschluss von der Schule. Wie viel waren es vorher im Gegensatz dazu?
Vorher waren es zum Teil unter 20%.
Naja, das ist schon eine enorme, enorme Steigerung. Ja, dann hoffen wir für Sie, dass dieses Modell weiter Schule macht, dass auch andere Kultusministerien und vielleicht auch erstmal die Schulleiter sagen, ja, wir wollen das auch an unserer Schule. Ich meine, der Lehrkörper muss ja auch einverstanden sein. Es müssen ja auch Räumlichkeiten geschaffen werden dafür und auch neue Lehrer eingestellt werden. Aber hoffen wir, dass das Modell Schule macht. Jetzt kommen wir dann mal in der Beziehung auch auf die Finanzen, auf das Geld zu sprechen. Sie bewegen ja ein Volumen von in etwa 421 Millionen Euro. Das heißt, das christliche Jugenddorfwerk ist ja ein richtig großes Wirtschaftsunternehmen geworden. Also ich kann mir vorstellen, dass der evangelische Pfarrer Arnold Dannenmann damit mit Sicherheit nicht gerechnet hat und dass er sicherlich mit sehr minimalen eingeschränkten Mitteln damals 1947 begonnen hat. Nun meine Frage an Sie, wie finanzieren Sie sich denn?
Also wir finanzieren uns aus ganz unterschiedlichen Quellen. Der kleinste Teil kommt aus dem Bereich Spenden. Das heißt, das sind im Moment circa zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro, nur dass man das Verhältnis mal wahrnimmt zwischen quasi Spenden und zwischen Gesamtumsatz, Volumen. Viele denken auch, dass wir Zuschüsse bekommen von Kirchen zum Beispiel, dem ist überhaupt nicht so. Das heißt, wir bekommen keinen Euro von Kirchen, sind an der Stelle auch ganz selbstständig. Die Einnahmequellen liegen überall dort, wo von öffentlicher Hand quasi in Förderprogrammen oder auch in Regelfinanzierungen Gelder weitergegeben werden. Da gehört natürlich die Agentur für Arbeit an erster Stelle dahin. Da gehören aber auch die Jugendämter, die alle Jugendhilfemaßnahmen an der Stelle unterstützen. Da gehören Töpfe dazu, die im Europäischen Sozialfonds verankert sind. Aber auch natürlich dort, wo Schulen sind, dort greift das Ersatzschulfinanzierungsgesetz. Das heißt, ein Teil der Kosten, die dem COD entstehen, werden auch über die Schultöpfe gespeist. Das heißt, es ist ein ganz breites Feld, wo quasi Fördergelder, die von staatlicher Hand zur Verfügung gestellt werden, dann uns ermöglichen, eben die Programme umzusetzen.
Das heißt also, Ihre Einrichtungen, die christlich orientiert sind, können sich durchaus messen, auch mit staatlichen Einrichtungen und werden vor allen Dingen auch von öffentlichen Stellen gefördert.
Ja, und werden auch überprüft in diesem Sinne. Wir sind an ganz vielen Stellen nach dem Qualitätsmanagement zertifiziert. Natürlich überall dort, wo öffentliche Gelder verwendet werden, gibt es auch Kontrollen. Das ist auch gut und das ist auch richtig so. Die Agentur für Arbeit kontrolliert sehr stark, wie eben die Träger die Mittel verwenden, die sie erhalten. Und insofern ist es so, dass wir natürlich sehr strengen Prüfungen dort unterliegen und auch einen sehr hohen Qualitätsstandard nachweisen müssen.
Nun interessiert mich noch zum Abschluss, bevor wir unsere Hörer in diese Sendung einladen, ob der ein oder andere Teilnehmer eines Förderprogramms bei Ihnen dann auch einmal als Mitarbeiter im Unternehmen landet?
Ja, das gibt es. Die schönste oder die beispielhafteste Geschichte ist die Geschichte unseres zweiten Vorstandes, Herrn Berthold Kuhn, der selber als Jugenddörfler angefangen hat. Damals gab es Jugenddörfer, die in Verbindung mit der BASF in Ludwigshafen die Lehrlinge und Auszubildenden ja betreut haben. Dort hat er quasi angefangen und ist dort Mitarbeiter, dann später geworden im CJD und hat quasi über dann Einrichtungsleitung und Geschäftsleitung dann quasi den Weg bis zum Vorstand gefunden.
Nun die Frage, gibt es auch Einrichtungen schon des christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland, die außerhalb von Deutschland liegen? Oder haben Sie Partner im deutschsprachigen Ausland?
Ja, wir haben also viele Partner, nicht nur im deutschsprachigen Ausland, sondern in ganz Europa und darüber hinaus, und haben in den letzten Jahren auch wir hatten früher schon mal Einrichtungen im Ausland und haben jetzt wieder neue Einrichtungen im Ausland gegründet. So sind wir unter anderem in Rumänien aktiv, jetzt auch in Holland, unterstützen dort Programme der Jugendhilfe. Wir haben viele Kooperationen mit Polen, jetzt auch Kooperationen mit China. Also wir verstehen unseren Auftrag, jungen Menschen bei ihrer Lebensgestaltung zu helfen, über die Grenzen hinaus.
Gleich sprechen wir noch über die Hilfen, die Sie besonders auch Menschen, die unter seelischen, unter psychischen Problemen leiden, anbieten. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir Ihnen das christliche Jugenddorfwerk Deutschland vor. Sie sagen, Zukunft bauen für Menschen mit Handicap, das ist unser Anliegen. Eingeladen haben wir dazu unserem Gespräch den Pressesprecher Carsten Fuchs. Eine Hörerin hat eine Frage an Sie, Herr Fuchs. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Hörerin.
Grüß Gott, ich wollte fragen, gibt es sowas in der Nähe von München? Sie sagten, es gibt auch Einrichtungen für Senioren, weil die Senioren werden ja auch immer mehr. Und ich denke jetzt an die Menschen, die eine kleine Rente haben und eben nicht ständiger Diskriminierung ausgesetzt sein wollen, ob sowas möglich ist oder ob man sowas mal anschauen kann oder besuchen darf. Können Sie mir da eine Adresse sagen?
Also zum einen gebe ich Ihnen gerne, falls Sie die Möglichkeit haben, die Möglichkeit im Internet nachzuschauen unter www.cjd.de. Und würde auch gerne noch eine Beratungstelefonnummer weitergeben. Wir haben extra einen Kollegen, der für diese Fragen, das heißt, wo sind unsere Einrichtungen, wo bieten Sie zum Beispiel etwas für Senioren an, der an der Stelle Ihnen gleich weiterhelfen kann und Ihnen die richtigen Informationen weitergibt. Mhm. Das ist die 01805.
01805, ja.
900 988 und dann 00. Dort können Sie, wie gesagt, nachfragen. Man kann unsere Einrichtung besuchen, das ist überhaupt kein Problem. Und da sitzt, wie gesagt, ein Kollege von mir, der kann genau sagen, was an welchem Standort angeboten wird.
Gut, vielen Dank.
Gerne. Danke für Ihren Anruf.
Danke. Wiederhören.
Ja, gerne werden diese Beratungsnummern ja auch Beratungshotline genannt. Wer diese Rufnummer jetzt so schnell nicht mitschreiben konnte, wir haben diese Rufnummer auch für Sie beim Hörerservice hinterlegt. Und die Rufnummer vom Hörerservice, die sage ich am Ende der Sendung, oder Sie finden sie auch in unserem Programmfaltblatt. Herr Fuchs, das christliche Menschenbild ist Grundlage der Arbeit des CJD. Keiner darf verloren gehen, sagte ihr Gründer, der evangelische Pfarrer Professor Arnold Dannenmann. Besonders hervorheben möchte ich jetzt noch, dass sie jungen Menschen mit seelischen Behinderungen Hilfen anbieten. Lassen Sie uns doch das noch ganz konkret besprechen. Welche Hilfen sind das? Welche Einrichtungen bieten Sie da an oder haben Sie?
Also seelische Behinderungen bei jungen Menschen zeigen sich ja vielfach in unterschiedlichen Ausdrucksformen. Das heißt, wir haben Angebote zum Beispiel der Drogennachsorge. Das heißt also, wenn junge Menschen mit Drogenprobleme haben, wir haben Einrichtungen für junge Menschen, die Probleme haben mit Essstörungen oder eben auch mit Adipositas-Problemen, das heißt eben mit Fettleibigkeit. Das heißt, die seelischen oder die psychischen Probleme zeigen sich an vielen Stellen eben auch in körperlicher Art und Weise und müssen an der Stelle auch immer zweifach gesehen werden. Das heißt, die Psyche und die Physis eines Menschen gehören an der Stelle immer zusammen. Es gibt immer mehr Programme, wo junge Menschen mit psychischen Problemen zu uns kommen und wir versuchen sowohl in der aufsuchenden Arbeit, das heißt, dass eben Fachleute in die Familien gehen, um dort in den Familien die Probleme zusammen auch mit den Angehörigen zu bearbeiten, als natürlich auch, wenn es gar keine andere Lösung mehr gibt, dann junge Menschen aufzunehmen, aus Familien auch für eine Zeit lang herauszunehmen, damit eben wirklich eine Stabilisierung der Entwicklung und des Lebensumfeldes wieder möglich ist. Das heißt, da gibt es eine ganze breite Palette von Möglichkeiten, die eben leider so groß ist wie die Probleme, die jungen Menschen haben.
Sie sagen, Sie haben Einrichtungen zur Drogennachsorge. Wahrscheinlich werden diese Einrichtungen eher in den Ballungsgebieten sein, wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, München.
Nee, das ist gar nicht so der Fall, sondern ganz bewusst geht man natürlich dann auch an der Stelle, wenn es jetzt rein wenn es nicht um die Arbeit geht, die vor Ort ja geschieht, sondern wenn es um quasi Langfristprogramme geht mit Ausbildung oder mit Berufsvorbereitung oder mit Schulabschlüssen, dann geht man ganz bewusst weg von den Ballungszentren, um eben auch gerade mit den Jugendlichen, mit den Heranwachsenden neue Wege gehen zu können, die eben abseits sind von den bekannten Orten. Und das ist eben gerade eben entfernt von den Ballungszentren.
Also können wir damit Eltern auch Mut machen, sich doch bei der Beratungshotline auch Hilfe zu suchen, auch wenn sie im ländlichen Gebiet wohnen. Vielleicht ist ja in ihrer Nähe tatsächlich eine Einrichtung des christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland zu finden. Es gibt noch ein bemerkenswertes Projekt, das ich jetzt zum Schluss unserer Sendung ansprechen möchte. Es trägt den schlichten Namen Chance. Was verbirgt sich denn dahinter?
Das Projekt Chance wurde aus dem Wunsch gegründet, dass junge Menschen, die straffällig geworden sind und dann zu einer Arrestzeit im Jugendstrafvollzug verurteilt worden sind, ihnen Alternativen anzubieten, denn die Statistiken zeigen erschreckend, dass junge Menschen, die eine Zeit lang im Gefängnis verbracht haben, erst ihre kriminellen Karrieren wirklich beginnen. Das heißt, es muss, so sind wir an dieses Projekt herangegangen, es muss doch andere Möglichkeiten geben, mit jungen Menschen umzugehen, als sie ins Gefängnis zu sperren. Dann haben sich unsere Fachleute Modelle in den USA und in Holland angesehen und haben ein erstes Modell im offenen Strafvollzug, das heißt, es gibt keine Gitterstäbe, es gibt keinen Einschluss an der Stelle, gegründet, wo 15 Jugendliche in Kreglingen, das liegt an der bayerischen Grenze von Baden-Württemberg, dort ein altes Kloster quasi als Ort bekommen haben. Und diese Jugendlichen sind in einem ganz straffen Ausbildungs- und Erziehungsprogramm eingebettet. Das beginnt morgen schon 5:45 mit gemeinsam Aufstehen, mit gemeinsamen Joggen, Sportaktivitäten, danach Schulzeit, dann Berufsausbildung. Es gibt eine ganz starke Teambewertungsstruktur. Das heißt, man hat Regeln, die man einhalten muss. Für diese Regeln erhält man Punkte. Für diese Punkte erhält man dann zum Beispiel die Möglichkeit, abends eine Stunde fernzusehen. Wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann werden eben diese Privilegien wieder entzogen. Und wir haben mit diesem Programm ganz hervorragende Erfolge erzielt, sodass auch nach der Pilotphase dieses Programm vom Justizministerium in Baden-Württemberg auch wiederum in die Regelfinanzierung übernommen wurde, weil man sieht, dass junge Menschen an der Stelle nicht das Gefängnis brauchen, sondern sie brauchen Alternativen. Sie brauchen Möglichkeiten, wie sie eben wieder lernen können, für sich selbst Regeln einzuhalten, dass sie überhaupt erstmal ein Wertesystem für sich entdecken und eben dann auch für sich eine Alternative im Leben sehen, außer straffällig zu werden.
Und ganz im Sinne von Ihrem Gründer, von Pfarrer Professor Arnold Dannenmann, werden sogar auch Gottesdienste angeboten.
Ja, nicht nur in diesem Projekt, sondern auch darüber hinaus spielt das für uns eine wichtige Rolle, dass wir sagen, woher wir kommen und was uns wichtig ist an dieser Stelle und dass wir glauben, dass es einen Schöpfer gibt, der jeden Menschen begabt und geschaffen hat und egal ob mit oder ohne Handicap, dass es für jeden Menschen auch einen Platz in dieser Gesellschaft gibt.
Dankeschön, Carsten Fuchs. Wir sind am Ende jetzt unserer Sendung Zukunft bauen für Menschen mit Handicap. Das ist Ihr Motto, das ist das Motto des christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland. Vielleicht ist der ein oder andere Hörer jetzt aufmerksam oder auch neugierig geworden, Herr Fuchs, auf die Einrichtung. Wie kann er sich über Sie informieren? Ich habe hier ein Heft vorliegen, das heißt Die Chancengeber. Kann das jeder bestellen und anfordern?
Ja, das kann jeder bei uns kostenlos beziehen, wo wir unsere Arbeit vorstellen. Wir haben ja ganz vielfältige Angebote von Kindertagesstätten über Schule, Berufsvorbereitung, besondere Programme für Menschen mit Handicaps, mit seelischen Störungen und so weiter. Das heißt, man muss an der Stelle einfach das auch mal in der Hand haben, schriftliche Informationen, um die Palette zu sehen. Das heißt, man kann sich einfach an uns wenden. Wir senden gerne kostenlos Infomaterial zu.
Und Informationen zum christlichen Jugenddorfwerk, liebe Hörerinnen und Hörer, die bekommen Sie wie immer bei unserem Hörerservice. 12,4 Cent in der Minute kostet der Anruf. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7525. Eine CD der heutigen Sendung können Sie sich auch bestellen oder diese Sendung als Podcast herunterladen. Sie finden uns im Internet unter www.horeb.org. Dort halten wir auch alle Informationen und natürlich auch die Anschrift und Telefonnummer des christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland für Sie bereit. Der CD-Dienst ist erreichbar unter der 0700 7525 7520. Auch hier denken Sie an die 12,4 Cent in der Minute, die Sie dieser Anruf kostet. Herr Fuchs, an Sie ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und ich wünsche dem Jubilar, dem Geburtstagskind, dem christlichen Jugenddorfwerk Deutschland noch ganz viel Erfolg und besonders Erfolg darin, dass Sie viele Herzen berühren und erfreuen und stärken. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ich danke Ihnen.
Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch einen guten, gesegneten Tag.